Das Bild mit diesem leeren Stuhl zur Gebets- und Fastenwoche. Bin gefragt worden, ob das ein Wartezimmer ist und irgendwie hat das so eine triste Atmosphäre und ist das überhaupt ein gutes Bild dafür? Für mich hat dieses Bild einen ganz besonderen Ausdruck, dass dieser leere Stuhl, der ist vorbereitet für den, der kommen soll, für den, den wir erwarten, wo wir uns ausrichten im Gebet, wo wir uns ausstrecken, dass Gott hineinkommt und zu uns spricht. Und ich möchte wirklich ganz herzlich einladen und würde mich freuen, wenn es wirklich eine Gemeindegebets- und Fastenwoche ist. Wenn es nicht eine Fastenwoche ist, weil mir das jetzt halt Spaß macht und weil ich gedacht habe, das machen wir jetzt und dann bin ich halt hier. Und wer von euch halt Lust hat, mit mir hier zusammen zu sein, nein, sondern dass es wir tun als ganze Gemeinde, weil wir Sehnsucht haben, danach Gott zu begegnen, weil wir Sehnsucht haben, dass er Neues wirkt und dass er in unserem Leben Dinge bewegt und verändert und als Gemeinde den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, dass wir diesen Auftrag erkennen und wahrnehmen dürfen und ausführen dürfen. Sehnsucht nach Gott, das ist das Thema, an dem wir gerade dran sind. Und ihr habt es gerade schon vorne gesehen, diese Jahreslosung, die wir gewählt haben, dieser Vers aus Johannes 7, 37, den Jesus uns zuruft und wo er sagt, komm zu mir, wenn du Durst hast. Und wir haben letzte Woche über diesen Teil nachgedacht, wer Durst hat, soll kommen. Was heißt das? In welchem Rahmen spricht Jesus diese Worte aus? Und wollen heute ein Stückchen stärker auf den Vers 38 eingehen, aber einfach nochmal zur Wiederholung für die von euch, die letzten Sonntag nicht da waren. Um was geht's hier? Jesus ruft den Menschen zu bei dem Laubhüttenfest, einem der höchsten oder das höchste Fest, das die Juden gefeiert haben, das größte Fest, wo Jesus den Menschen zuruft, wer Durst hat, soll kommen. Und wir haben gehört und gesehen, dass die Menschen in dieser Zeit während diesem Laubhüttenfest so bestimmte Dinge vor Augen hatten, dass dieses Fest drei Schwerpunkte hatte. Nämlich, dass sie sich während dieser Zeit, während dieser Woche daran erinnert haben, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat, das Volk Israel befreit hat, von Ägypten in das verheißene Land hineingebracht hat und dass er ihnen Wasser in der Wüste geschenkt hat. Dort, wo kein Wasser war, hat er Wasser aus dem Felsen fließen lassen. Und sie haben sich daran erinnert, dass Gott auch heute noch versorgt, dass er auch heute noch Regen in der Wüste schenkt. Und dass er heute noch Ernte schenkt. Und sie haben daran gedacht, dass Gott nicht nur ein Gott der Vergangenheit ist und der Gegenwart, sondern ein Gott der Zukunft. Der Gott, der meine Zukunft in seiner Hand hält und der auch in Zukunft mich versorgen wird. Und viele Propheten reden von diesem Tag, der kommen wird, wo Gott eine Quelle auftun wird, die ewig sprudeln wird und die Heilung und eine Quelle des Heils sein wird und Heilung bringen wird. Und daran haben die Juden gedacht. Und am Höhepunkt eben dieses Festes, an diesem letzten Tag, steht Jesus auf und ruft diesen Menschen im Tempel zu, die dastehen, die gerade im Gebet waren und die genau diese Dinge vor Augen hatten und ruft ihnen zu, wer Durst hat. Wer sich sehnt nach Gott. Wer Gott erleben möchte, so wie eure Vorväter damals in der Wüste. Wer Gott erleben möchte, so wie wir das vielleicht im vergangenen Jahr getan haben, wo du gedacht hast, Mensch, da ist Segen Gottes irgendwo doch auch da gewesen. Und dort, wo du ihm deine Zukunft anvertraust, da komm zu mir. Du kannst von mir trinken. Wer Durst hat, wer ein Bedürfnis hat, wenn es etwas in deinem Leben gibt, wonach du Sehnsucht hast, etwas, was dich umtreibt, dann komm zu mir. Das, was Jesus sagt, ist, dass diese Dinge in deinem und meinem Leben, dort, wo wir durstig sind, das sollen wir das nicht zu anderen Menschen bringen. Das sollen wir nicht zu anderen Quellen laufen, sondern wir sollen es ihm bringen, ihm der Quelle, die immer sprudelt, die nie versiegt. Er ist der dir geben kann, was du zum Leben brauchst, der dich deinen Weg durch die Wüste führen kann und dort, wo Trockenheit drin ist, wo er Quellen auftun kann in übernatürlicher Art und Weise. Glaub an mich, bleib an mir dran, ist das, was Jesus den Menschen dort zuruft. In Johannes 4 sagt er, dass wer von ihm trinkt, der wird nimmermehr dürsten. Es ist eine Quelle, nicht wie wir sie vielleicht um uns herum kennen und wahrnehmen. So ein Ort, wo wir immer wieder hinrennen müssen, immer wieder, was weiß ich, uns den Spaß abholen müssen, immer wieder die Bedürfnisbefriedigung suchen müssen, immer wieder hinkommen müssen, weil es halt nur einen kurzen Moment reicht. Sondern eine Quelle, die ewig sprudelt und wenn wir daraus trinken, dass unser Durst gestillt wird. Dort, wo wir Jesus unser Leben hinhalten, wo wir unsere Sehnsucht ihm bringen, geschieht etwas. Und das ist jetzt dieser Vers 38. Da geht es weiter. Und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, was Jesus hier sagt. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und mit diesem Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. So schreibt es Johannes. Jesus sagt damit, egal woher du kommst, egal wie deine Geschichte ist, ob dein Leben bisher in geordneten Bahnen verlaufen ist oder nicht, ob du Erfolge vorzuweisen hast oder nicht, in deinem Leben kann ein Strom freigesetzt werden, eine Quelle der Kraft. Und ich möchte das Ganze mal in ein kleines Bild packen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Wasserski gefahren bist. Wasserski gehört für mich zu den Dingen, die auf meiner Liste stehen, was ein Mann getan haben sollte. Und das muss ich noch tun. Ich habe zugesehen, wie andere das gemacht haben. Und ich finde es faszinierend, wie da dieses Boot im Wasser ist und wie es anfängt zu fahren und so richtig Gas gibt und vorne der Bug hochgeht und das, ja, und auf einmal diese Spannung auf das Seil kommt und da hinten dieses Männchen dranhängt und, wenn es gut läuft, auf den Schienen steht und dann durch das Wasser gleitet. Ich kenne so diese Light-Version. Vielleicht habt ihr das als Kinder auch gemacht. Wir haben das gemacht früher. Wir haben diese Nichtschwimmer-Version gemacht. Fahrrad, Gepäckträger und auf Rollschuhen hinten dran. Das war cool. Und die Herausforderung war, der auf dem Fahrrad wurde immer schneller. Mal gucken, wer es am schnellsten schafft. Dinge wie Helm oder Knieschoner gab es damals noch nicht. Und deswegen hat man dein Versagen auch 3 Wochen lang gesehen. Das Entscheidende beim Wasserskifahren ist aber, dass du eine gewisse Geschwindigkeit hast. Und egal, ob du schon mal Wasserski gefahren bist oder nicht, rein verstandesmäßig ist uns allen klar, dass du mit einem Ruderboot an der Stelle nicht weit kommst. Ja, so. Also wenn du jetzt denkst, hey Mensch, diese Liste, was ein Mann getan haben will, das kommt bei mir auch drauf. Und du stachelst deine Frau an und sagst, Schatzilein, nächsten Samstag gehen wir auf den See und du darfst dich ins Ruderboot setzen. Und dann gib alles, ich will Wasserski fahren. Das funktioniert nicht. Und das liegt dann nicht an der Gebets- und Fastenwoche, weil wir irgendwie kraftlos geworden sind. Es funktioniert einfach nicht, mit einem Ruderboot Wasserski zu fahren. Es funktioniert ansatzweise, wenn so diese Muckibären, die Deutschland-Achter-Ruder, wenn die richtig durchziehen, dann funktioniert es vielleicht ansatzweise. Aber da sitzen 8 Männer in einem Boot, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu rudern. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gesehen, so ein Ruderboot, wenn die so richtig Power draufgeben? Da sitzen ja 8 Männer drin, die haben alle so 80, 100 Kilo Muskelmasse, kein Fett. Und dieses Boot schwimmt immer noch, das geht nicht unter. Aber wenn die einmal ziehen, dann taucht dieser Bug vorne unters Wasser. Die haben einen Wellenbrecher vorne dran, der das Wasser ableitet, dass das Boot nicht vollläuft. Da ist richtig Power dahinter. Aber diese Power reicht immer noch nicht aus, um dir ein entspanntes Wasserskivergnügen zu geben. Das, was Jesus hier sagt, in deinem Leben gibt es eine Quelle, die du anzapfen kannst. Etwas, was beginnt in deinem Inneren zu sprudeln, wo wir an Jesus glauben. Da ist Kraft, da wird Dynamik freigesetzt. Dieses Leben ist nichts, was du aus dir heraus produzieren kannst. Es ist etwas, was unabhängig von dir existiert und eine Quelle, wo Jesus sagt, das ist der Heilige Geist, der in dir wirken möchte und zu einer sprudelnden Quelle werden möchte. Und von dem Leben, von dem Jesus redet, das ist ein Leben, das er beschreibt mit Begriffen wie kraftvoll, voller, herrlicher, unaussprechlicher Freude. Ein Leben voller Ruhe. Das hört sich doch gut an, oder? Ja, okay, einen. Für einen hört sich's gut an. Das ist schön. Ich weiß, wie oft ich kraftlos bin. Ich weiß, wie viele Fragen ich in meinem Leben habe. Da gibt's Sorgen, die ich mir mache. Was bringt die Zukunft? Wie wird das vielleicht bei dir gehen mit deinem Job in Zukunft? Wie geht's weiter? Vielleicht hast du gerade gemerkt, da steht eine Veränderung an. Oder vielleicht wurde die Veränderung von außen dir vorgegeben. Mit den Finanzen, so viele Dinge in unserem Leben, die uns bewegen und beschäftigen können. Und ich glaube, das betrifft jeden von uns in irgendeiner Form. Wir haben alle diese Momente, wo wir merken, da fehlt uns Kraft. Und mir passiert es auch manchmal, dass irgendwie die Freude in meinem Leben abhanden kommt. Nicht, weil ich sage, ach Freude, wer braucht das schon? Ich bin jetzt ein bisschen depressiv, ich möchte mich jetzt in meinen Sessel setzen. Das sucht sich doch keiner aus. Es sind Dinge, die in das Leben kommen und die da sind. Und wir sehnen uns danach, dass Gott da hineinkommt. Und dass diese Freude in unserem Leben wieder vorhanden ist. Dass wir Ruhe haben. Kennst du das? Okay, ich predige trotzdem weiter. Es spricht auch zu mir. Denn das, was wir hier sehen, ist, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Und ich stelle fest, dass dieser Plan, den Gott hat und das, was Jesus beschreibt und wie er von diesem Leben redet, ein Leben und volle Genüge. Und ich merke, da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was Gott sagt und was die Bibel beschreibt und was Jesus uns vor Augen zeichnet und dem, was ich erlebe. Da gibt es eine gewisse Spannung, die kann da entstehen zwischen dem, was Gott tun möchte und dem, was tatsächlich in meinem Leben vielleicht sichtbar wird. Und es gibt verschiedene Reaktionen drauf. Und häufig, in der gleichen Weise willst du auch mitpredigen. Und häufig reagieren wir in einer ähnlichen Weise, wie die Juden das damals getan haben. Und wir versuchen, diese Spannung von Gott hat da etwas für mich und ich erlebe es leider nicht, dadurch zu lösen, dass wir möglichst fromm sind. Und wir sagen, wenn ich nur genug bete, dann kann ja Gott auch was wirken. Wenn ich nur genug in der Bibel lese, wenn ich mich nur genug für Gott einbringe, wenn ich nur netter zu anderen sein könnte. Und wir hören Predigten von einem gesalbten Mann Gottes, der morgens um 4 aufsteht und ins Gebet geht, um seinen Tag mit Gott zu beginnen. Und wir sagen, das muss der Schlüssel sein. Erfülltes Leben mit Gott geschieht dort, wo ich morgens um 4 Uhr im Gebet bin. Und du stehst auf, obwohl du kein Morgenmensch bist. Und du bist nicht wirklich fit. Und du bist mürrisch. Und niemand möchte gerne diese Zeit mit dir verbringen, auch Jesus nicht. Und es ist anstrengend. Und du bist sehr elendig, aber du denkst, es ist Gottes Willen für dein Leben. Ich muss geistlich sein. Ich muss all diese Rituale durchziehen, damit Gott in meinem Leben wirken kann. Und dann versuchen wir, solche Dinge eine Zeit lang durchzuziehen und geben sie wieder auf. Vielleicht hast du im Januar dich ermutigen lassen und hast gesagt, ich möchte geistlich wachsen. Und ich möchte beginnen in diesem Wachstumstopf, in diesem Hormontopf, der sich Bibel nennt, hineingreifen, um mein geistliches Leben voranzubringen. Und wenn du dich zurückerinnerst, dann denkst du, ja, genau, das wollte ich. Ich weiß nicht, wer von euch begonnen hat und wieder aufgehört hat. Das Problem ist häufig nicht das Lesen in der Bibel. Das Problem ist häufig die Motivation, die wir haben. Wie oft täuschen wir etwas vor? Wir erzählen von tiefen geistlichen Erlebnissen, die wir eigentlich in dem Maße gar nicht haben. Aber es hört sich halt besser an. Wir reden über Sünden, als ob sie so furchtbar wären und uns zutiefst stören würden. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich gar nicht so. Wir versuchen, Emotionen zu erzeugen, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Wir spielen so eine Art geistliche Reise nach Jerusalem. Und gehen von einer Gemeinde zur nächsten, da wo halt wir denken, dass die große Offenbarung jetzt da ist und auf der Suche nach dem magischen Schlüssel, dass der Herr jetzt endlich in unserem Leben etwas bewirkt. Der Punkt ist, das Leben, von dem Jesus redet, finden wir nicht in einer frommen Leistung. Gottes Plan ist nicht nur so, wie wir es vorhin gesungen haben, dass wir aus Gnade gerettet sind, sondern dass wir durch Gnade leben. Das Leben, das Gott uns geben möchte, ist nichts, was wir verdienen können. Es ist etwas, was Gott uns schenkt, wo sein Heiliger Geist in uns hineinkommt, wo wir ihn einladen, wo er wirken darf. Wo Gott durch uns fließen darf. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm du in mein Leben hinein. Ich bin abhängig von dir. Ich kann dieses Leben, was Jesus für mich vorbereitet hat, nicht aus meiner Kraft heraus erreichen. Und auch nicht durch fromme Leistungen. Nicht durch genug Lobpreis. Nicht durch genug Staubsaugen. Soaking. Nicht durch genug. Ich kann tun, was ich will, wenn ich es als Leistung sehe. Und du kannst sonntags in den Gottesdienst kommen. Und während die Leute um dich herum eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, kannst du nach Hause gehen und Gott nicht gespürt haben, wenn du es aus der falschen Motivation heraus tust. Ihr Lieben, es geht um unser Herz und danach, dass wir uns ausstrecken und uns sehnen, dass Gott hinein eingreift. Und wenn wir diese Fastenwoche machen und wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen und wenn wir am Dienstag alle auf dem Boden liegen und empfangen, dann ist der Punkt, um den es geht, dein Herz, das den Unterschied macht. Es ist kein Automat. Es ist nicht so, Herr, ich bin hier, jetzt musst du kommen. Sondern es ist, Herr, ich brauche dich. Und es ist Leben. Ich kann es mir nicht selber verdienen. Ich kann es nicht produzieren. Ich kann nichts tun, damit dieses Leben kommt, als alleine mich dir gegenüber zu öffnen und zu sagen, Jesus, komm du hinein. Dort, wo er wirkt, dort passiert etwas. Nicht das Befolgen von Regeln setzt etwas frei, sondern das sich vor Gott demütigen und sagen, ich brauche dich. Die Beschreibung von Jesus, von diesem Strom, von einem Fluss, von dem Heiligen Geist, der fließen möchte, die kommt an über 100 Stellen in der Bibel vor. Immer wieder redet die Bibel davon, dass Gott einen Strom schenken möchte, etwas fließen lassen möchte, wo der Heilige Geist will. Warum redet die Bibel, warum redet Jesus an dieser Stelle so stark von diesem Bild des Wassers, eines Stroms, eines Flusses? Wir haben es letzten Sonntag schon gehört und ich möchte es nochmal einfach uns vor Augen malen. Israel war ein äußerst trockenes Land und ist es bis heute. Und jeder Fluss, jedes Wasser war ein Geschenk Gottes. Und dort, wo ein Fluss, wo Wasser ist, ist Leben. Wir müssen in unserer Geschichte ein bisschen zurückgehen. So 400, 500, 600, 800, 900 Jahre. Dann sehen wir das auch bei diesen alten Germanen, die noch die Hörner auf dem Helm hatten und den Rauschebart. Wo haben die sich niedergelassen? An Flüssen und Seen. Dort, wo Wasser war. Denn wo Wasser ist, ist Leben. Die ältesten Städte sind nicht irgendwo in der Hochebene, wo es vielleicht sonnig ist, wo man heute sein Penthouse hinbaut, weil die Aussicht so wunderbar ist, sondern die größten Städte und ältesten Städte finden wir immer an Flüssen. Frankfurt. Dieser Weg über das Wasser. Dort, wo etwas geschehen kann. Wo Wasser ist, ist Leben. Und wo Wasser austrocknet, vertrocknet auch das Leben. Und genauso ist es für uns in unserem Leben als Christen mit dem Heiligen Geist. Der erste Mensch, den Gott geschaffen hat, war nichts anderes als ein Haufen Dreck, ein Klumpen Lehm von Gott geformt, bis zu dem Moment, an dem Gott ihn angehaucht hat. Und dieser Atem Gottes, den er diesem Klumpen Lehm eingehaucht hat, im Hebräischen heißt anhauchen, atmen, ist dasselbe Wort wie Geist. Gott hat dem Menschen seinen Geist gegeben und das hat ihn zum Menschen gemacht. Und das unterscheidet dich von jeder Kreatur auf dieser Erde. Das unterscheidet dich von jedem noch so intelligenten Primaten. Und noch so sehr sich manche Menschen wünschen, dass das unsere Vorfahren wären. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Und selbst wenn man irgendwann mal das Missing Link finden würde, dass der Mensch tatsächlich früher mal ein Affe war, dann habe ich damit immer noch kein Problem, weil ich weiß, der Unterschied zwischen mir und jedem anderen Lebewesen auf diesem Planeten und in jeder Galaxie ist, dass in mir der Geist Gottes lebendig ist. Dass Gott mich angehaucht hat, dass er mich gemacht hat als sein Eben. Er hat etwas in mich hineingelegt von sich. Ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist ungehindert durch mich fließen kann, ist, dass ich erfüllt werde mit göttlicher Kraft. Und wie wichtig diese Kraft ist, sehen wir bei Jesus später, als er seinen Jüngern sagt, ihr dürft hinausgehen. Und ich möchte, dass ihr hinausgeht. Es ist nicht nur eine Option vielleicht, sondern ihr sollt hinausgehen. und allen Menschen von dem erzählen, was ihr mit mir erlebt habt. Ihr sollt ihnen erzählen, was ich euch erzählt habe. Redet mit ihnen darüber, dass es einen Vater im Himmel gibt, der sie liebt und der eine Sehnsucht nach ihnen hat und der ihnen begegnen möchte und dass es nichts auf dieser Welt gibt, weder Hohes noch Tiefes, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Menschen, Engel, Gewalten, irgendeine Kreatur, die dich scheiden kann von der Liebe Gottes. Geht und predigt dieses Evangelium. Aber tut es nicht, bevor ihr nicht die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist empfangen habt. Wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und Jesus rief den Menschen damals zu, dieses Wasser, das die Priester für ihre Zeremonie schöpfen aus dem Teich Siloa und in einer Prozession in den Tempel bringen und dort am Altar ausgießen. Dieses Wasser, das am Laubhüttenfest vergossen wird, es ist ein Zeichen, ein Bild für das, was Gott tun möchte. Es ist ein Hinweis. Es ist nicht das Wasser, was dieser Priester dort schöpft, was heilig ist, sondern es ist das Wasser, das Gott dir geben möchte heute. Den Heiligen Geist, der in dich hineinkommen möchte und der in dir sprudeln möchte, als eine lebendige Quelle, um Leben zu bewirken. Entschuldigung, Leo, wenn ich so schnell rede. Dieses Bild, kein Hahn würde bei uns danach krähen, weil wir dieses trockene Land nicht vor Augen haben. Aber in diesem Land, wo Wasser etwas extrem Kostbares ist, dort verschwendet der Priester dieses Wasser, indem er es ausgießt und es hinfortlaufen lässt, über eine Rinne hinein in das Tal, als ein Zeichen, als ein Hinweis, ein Bild dafür, wie verschwenderisch Gott sein Leben und seinen Geist verschenken möchte. Und Jesus sagt, wartet nicht länger darauf, bis da irgendwas passiert, sondern das, wonach ihr euch sehnt, ist jetzt schon hier. Ich bin der, der euch dieses Wasser des Lebens geben kann. Dieses Leben der Fülle, das Leben der Kraft. Ihr könnt es empfangen, wo ihr zu mir kommt. Ihr müsst euch nicht länger mit irgendwelchen Wasserpfützen abspeisen und zufrieden geben und gerade genug zum Überleben haben. Ihr dürft die Fülle bekommen. Ein Leben voller Kraft, ein Leben, das sprudelt. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass ganz zu Beginn ein Fluss beschrieben wird im Garten Eden. Da war dieser Strom, der diesen Garten durchfließt. Und ganz am Ende, Offenbarung 22, begegnet uns wieder ein Fluss. Und ich möchte euch diese Stelle kurz vorlesen. Dort heißt es, schreibt Johannes, der Engel zeigt mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war ein Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, mitten durch die Stadt. An den Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Und 12-mal im Jahr trägt er Früchte, so dass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen Heilung den Völkern. Ich weiß nicht, wer von euch einen Obstbaum im Garten hat. Wir haben keinen, aber ich durfte im letzten Jahr mehrfach diese leckeren Segnungen von Pflaumen und Birnen in einem Schlatergarten erleben. Und ich freue mich, wenn ich dieses Jahr wieder in den Genuss kommen darf. Vielleicht wird es so sein, wir werden es sehen. Aber ich weiß, es dauert noch eine Zeit, bis es soweit sein wird. Für gewöhnlich tragen nämlich unsere Bäume, und selbst wenn sie am Bodensee stehen, nur einmal im Jahr Frucht. Auch wenn wir das ganze Jahr die Bodensee-Äpfel kaufen können. Einmal im Jahr ist Erntezeit. Was hier beschrieben wird, ist ein Bild der Fülle. Es ist ein Bild, das Gott hat. 12-mal im Jahr Frucht. Aus heutiger Sicht mit einem Leben in einer Überflussgesellschaft macht uns das vielleicht Angst. Was sollen wir mit so viel Früchten tun? So viel Marmelade kann ich gar nicht kochen. Und mein Mann kann sie nicht essen. Sonst wird er Diabetiker. Aber dieses Bild spricht in eine Zeit hinein, in der Menschen diesen Überfluss, den wir haben, nicht kannten. Dieses Bild brachte den schwäbischen Hausfrauen keine Sorgenfalten auf die Stirn. Es ist schlicht ein Bild für den Reichtum, den Gott hat, für seine Fülle, für die Kraft, die kein Ende nimmt, für ein Leben voller Schönheit, das er vorbereitet hat. Und nicht nur dort und nicht nur dann, sondern ein Leben, an dem wir jetzt schon Anteil haben dürfen. dort, wo wir in diesem Strom des Geistes uns befinden und sein, den der Geist durch unser Leben fließen lassen, wird sein Leben in seiner ganzen Fülle sichtbar. Und dann kommt dieser eine Satz. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Ihr Lieben, wo der Geist Gottes durch ein Leben fließen kann, entsteht Leben, Heilung. Heilung für die Menschen in der Ukraine. Heilung für ein Land voller Konflikte wie Israel. Heilung für die vergessenen Ebola-Kranken in Westafrika. Heilung für das teure Einfamilienhaus, nicht für das Haus, sondern für die Beziehungen der Bewohner, die in diesem Haus so zerstritten sind. Heilung für die Einsamkeit der Menschen, die in einem Hochhaus wohnen. Heilung für die zerbrochenen Herzen einer jungen Generation, die sich nach einem Leben sehnt, aber mit billigen Ersatzmitteln abgespeist wird. Ihr Lieben, Johannes 7, diese Verse 37, 38, das, was Jesus hier sagt, das ist keine Information, das ist Transformation. Es hat das Potenzial, dein Leben von Grund auf zu verändern. Und durch unser Vertrauen auf ihn, unseren Glauben an ihn, wird dieser Strom freigesetzt. Und geschieht etwas nicht nur in unserem Leben, sondern er fließt von uns heraus. Es wird sichtbar für andere. Wenn wir im Glauben stehen, dann dürfen wir nicht nur erleben, dass der Heilige Geist für uns zu einer erfrischenden Quelle wird, sondern wir dürfen für andere so eine Quelle der Kraft sein. Paulus beschreibt das in anderen Worten und sagt, in unserem Glauben an Jesus Christus werden wir zu einem Geruch des Lebens für unser Umfeld, in dem wir sind. Wie riechst du? Ich habe Deo dran heute Morgen, das geht schon. Wonach duftet dein Leben? Riechst du nach dem Leben, das Gott hat? Welchen Duft verbreitest du, wo du hinkommst, an deinem Arbeitsplatz? Was riechen deine Kollegen, wenn du hineinkommst? Hoffentlich nicht, dass du seit 5 Tagen nicht geduscht hast, aber welchen geistlichen Duft, welche Atmosphäre verbreitet sich in dem Raum, den du betrittst? Ja, wir versuchen alles, den Duft, den wir so ausströmen, mit kosmetischen Produkten zu übertönen, weil wir es selbst kaum aushalten. Ihr Lieben, das, was hier steht, ist dort, wo der Heilige Geist beginnt, in uns zu wirken. Dort wird etwas freigesetzt an Kraft und Herrlichkeit. Und das ist ein Duft des Lebens, ein Duft, der anziehend ist. In den Sprüchen heißt es, dass unsere Worte wie ein tiefes Wasser und ein sprudelnder Bach sein können. Der Heilige Geist in unserem Leben möchte etwas bewirken, uns auf eine neue Stufe bringen. Er möchte nicht nur, dass wir empfangen und empfangen und empfangen, sondern dass wir geben. Wir dürfen erleben, wie unser eigener Durst bei Jesus gestillt wird und dieser Strom ausreichend genug ist, dass er hinfließen kann zu anderen Menschen. Lasst uns nicht auf die Idee kommen, die Segnungen, die Gott für dich bereithält, die Kraft, die er in dein Leben hineinlegen möchte, für dich zu behalten, sonst geht's dir so wie dem toten Meer. Da fließt hinein, da fließt hinein, da fließt hinein. Tausende von Litern jeden Tag. Und was passiert? Der See wird immer salziger, der See ist immer töter. Also eigentlich wird er nicht salziger, aber Leben gibt es trotzdem keins drin. 32% Salzgehalt reichen aus, dass du nicht mehr untergehen kannst und dass kein Fisch da drin schwimmt. Werde kein toter See, wo du immer neue Segnungen von Gott erwartest, aber dein Leben beginnt einen Geruch des Todes zu verbreiten, weil der Egoismus in deinem Leben so stark ist, dass du nicht nur von Gott erwartest, dass er dir dienen muss, sondern allen anderen Menschen um uns herum, mit ihnen das genau gleiche tust, dass sie dir dienen müssen. Weil du bist doch da jetzt. Und sie sollten doch jetzt mal auch sich um dich kümmern. Ihr Lieben, dort, wo der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt, da soll Leben freigesetzt werden. Und das darf durch uns durchströmen. Egoismus tötet das Leben, das Jesus uns geben will. Lasst uns das nicht für uns behalten. Und deswegen, Abend der Ermutigung, lasst uns einander dienen. Lasst uns ausstrecken. Gottes Prinzip ist genau andersrum. Dort, wo du beginnst zu geben, Dort wird kein Ende sein. Und wo du beginnst zu behalten und dich festzuhalten, dort wird dir das Leben durch die Finger rinnen. Deswegen musst du nicht danach schauen, wie du in deinem Leben zu etwas kommst und dich abgrenzen von anderen. Ihr Lieben, das ist ein Trend dieser Zeit, dass wir uns abgrenzen müssen nach unseren Bedürfnissen schauen müssen. Wenn du zu einem Psychologen in eine Ehetherapie gehst, das sagt euch der Therapeut. Guck danach, dass es dir gut geht, liebe Ehefrau. Guck danach, lieber Ehemann, dass es dir gut geht. In der Hoffnung, wenn es beiden gut geht und jeder nach seinen Bedürfnissen geguckt hat, dass es dann hinterher wieder zwischen den beiden funktioniert. Nur das ist der Versuch, ein Fass ohne Boden aufzufüllen. Das wird nicht funktionieren. Das, worum es geht, ist nicht zu sagen, ich brauche, sondern das, worum es geht, ist zu sagen, ich gebe. Und darin dürfen wir erleben, dass wir mehr als genug haben. Gordon MacDonald hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, warum Jesus keinen Burnout hatte. Das ist zumindest die deutsche Wiedergabe des Titels. Und ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ich weiß, was hinter Burnout alles stecken kann. Aber ein Punkt ist schlicht und ergreifend der, das, was Gordon MacDonald beschreibt und was sein Thema ist. Lebe dein Leben im Glauben und in der Abhängigkeit von Jesus Christus. Und dann wird eine Kraft in deinem Leben freigesetzt, die dich so vor so vielen Dingen bewahrt, wo du bereit bist zu geben, anstatt nur zu nehmen. Jesus möchte nicht, dass du dein Leben irgendwie auf die Reihe bekommst, dass du versuchst, mit deinem Ruderboot Wasserski zu fahren. Er möchte, dass du nicht alleine unterwegs bist, sondern dass dein Lebensdurst gestillt ist, deine Sehnsucht, dass Gott hineinwirkt. Dort, wo du dich ungerecht behandelt fühlst, wo schwierige Zeiten sind an deinem Arbeitsplatz, er möchte dort hineinwirken. Und überall, wo wir durstig sind, dürfen wir zu ihm kommen und erleben, wie der Heilige Geist in unserem Leben etwas freisetzt. Er erfrischt uns mit göttlicher Kraft. Und lasst uns immer wieder neu danach ausstrecken, dass diese Quelle des Lebens sprudelnd in uns, dass der Geist durch uns hindurch fließt, dass der Geist in uns hineinkommt, dass wir nicht mit einem Bewusstsein leben, 1986 kam der Geist. Und ich habe da noch ein paar Reste. Wenn dieser permanente Strom nicht fließt, dann ist das wie mit deinem Zimmer. Deine Frau fährt in Urlaub. Und damit du am Ende nicht so viel Stress hast, wenn sie wiederkommt, schließt du alle Zimmer ab, die du nicht brauchst. In der Hoffnung, dass dort auch nichts passiert und du da nicht aufräumen musst. Und nach 6 Tagen denkst du, okay, jetzt mal gucken, morgen kommt meine Holde wieder und sie soll natürlich ein sauberes Haus vorfinden. Und du schließt die Tür auf und du wirst erleben, in dem Raum, in dem du eine Woche lang nicht drin warst, hat sich dennoch was verändert. Auf diesem schwarz-glanzlack lackierten Tischchen ist eine dünne Schicht grau. Und du fragst dich, woher kommt die? Ich habe nichts gemacht, genau das ist dein Problem. Wenn du nichts tust, dann wird auch nichts passieren. Aber dort, wo wir uns ausstrecken, wo der Heilige Geist in unser Leben hineinkommen kann, dort schwemmt er diese Staubschicht weg. Dort werden Dinge neu gemacht. Ihr Lieben, es geht um Leben. Es geht schlicht und ergreifend um Leben. Ich habe mir in den letzten Tagen immer wieder Gedanken gemacht, wie kann man eigentlich anderen Menschen von Jesus erzählen und sie dafür begeistern? Ich meine, die meisten Sehnsüchte und Wünsche beziehen sich darauf, hey, im September kommt das neue iPhone 6, 7, was weiß ich was, oder ich brauche ein neues Auto, oder ich will ein Haus kaufen, oder wann ist der nächste Urlaub, oder wie kriege ich meine Kinder einigermaßen auf die Reihe? Das Einzige, was ich den Leuten sagen kann, hey, Jesus hat Leben für dich. Aber für mich ist der Punkt, zu verstehen und zu begreifen, was dieses Leben beinhaltet, das Gott uns schenken möchte. Leben im Überfluss, ein Leben, das über diese Welt hinaus geht, ein ewiges Leben. Und lasst uns beten, dass genau das geschieht. In unserem Leben, durch unser Leben hindurch, in unser Umfeld hinein, für uns als ganze Gemeinde. Lasst uns gemeinsam beten und fasten dafür, dass dieses Leben, das Gott schenken möchte, sichtbar wird in unserer Mitte. Dass Heilung sichtbar wird. Dass sonntagmorgens Blätter der Heilung auf Wunden ausgelegt werden können. Lasst uns dafür sorgen, dass wir nicht versuchen, Gott zu beeindrucken mit irgendwelcher frommen Leistung, sondern dass seine Kraft in uns kommt und dass unser Leben verändert wird, dass er unser Leben auf den Kopf stellt, dass wir begreifen, dass wir nicht irgendwie auf dieser Welt sind, um irgendwie den Alltag zu überstehen, sondern dass wir voller Kraft und Herrlichkeit dieses Leben leben dürfen, dass er eine Dynamik und Schönheit in unser Leben hineinlegen möchte und dass unsere Sorge, finde ich den richtigen Partner und wie ist das und meine Kinder und meine Finanzen, dass wir all diese Sorgen auf die Seite legen dürfen, weil wir Leben erleben. Dass der Heilige Geist ungehindert durch uns fließt. Ihr Lieben, wir haben letzte Woche über den Verteiler so eine E-Mail verschickt mit ein paar Ideen, Gedanken, Tipps, Infos zum Beten und zum Fasten. Das ist keine Vorlage, die ihr einhalten müsst, sondern dort, wo ihr merkt, in eurem Leben ist eine Sehnsucht drin. Ich möchte euch einladen, dieser Sehnsucht Raum zu geben, sie zuzulassen, auf Dinge zu verzichten. Und ganz häufig ist das, weil wir so einen großen Überfluss haben, dass der Verzicht in erster Linie mal eine Sache bewirkt. Nicht die große Offenbarung Gottes, sondern dass wir überhaupt erstmal verstehen, wie viel wir eigentlich haben. Ihr Lieben, wenn Jesus vom Fasten gesprochen hat, dann hat er von einem Fasten gesprochen, das bedeutet hat, die Kraft, die ich investiere, um minderwertige Lebensmittel zu bekommen, investiere ich jetzt, um keine mehr zu haben. Ein Fasten bei uns heißt, okay, ich trinke jetzt halt, was weiß ich was, nur noch Wasser, ein sauberes Wasser, ein klares Wasser. Selbst das, was da war, damals nicht normal. Das war nicht allgegenwärtig. Wenn wir auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten, dann wird unser Körper rebellieren, weil wir unseren Körper über Jahre und Jahrzehnte darauf trainiert haben, dass er, sobald er ein Bedürfnis hat, dieses Bedürfnis gestillt wird. Die Menschen damals waren darauf trainiert, dass ihr Körper enthaltsam sein muss und sie haben trotzdem gefastet. Paulus schreibt, und deswegen zwinge ich meinen Körper unter Gott, unter das, was er tun will. Und unser erster Schritt kann sein, überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen, dass wir verstehen, dass wir unseren Körper zu etwas zwingen können. Ich möchte keinem empfehlen, der noch nie gefastet hat, direkt mit einem Vollfasten einzusteigen. Das wird dich kaputt machen, wenn du versuchst, 5 Tage zu fasten. Da gibt es gewisse Dinge, die Voraussetzung sein sollten und die wir erstmal trainieren müssen. Nicht jeder sollte fasten, auch das ist eine Sache, die wir beachten müssen. Aber was wir alle tun können, ist dahin zu gehen und zu sagen, ich verzichte auf einen Teil. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich werde in der kommenden Woche für mich das Fleisch streichen. Ich esse gerne Fleisch und ich mag mein Wurstbrot. Und ich mag es, wenn die Wurst dicker ist als das Brot. Manchmal. Aber ich möchte darauf verzichten, um es mir bewusst vor Augen zu halten, dass ich ein anderes Ziel habe, als die Bedürfnisse meines Lebens zu stillen, sondern dass mein Leben unter der Herrschaft Gottes steht und dass ich an jede Mahlzeit 15 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde Gebet dranhängen werde, dass Gott sein Leben in meinem Leben sichtbar werden lässt, ein Geruch zum Leben, dass er in unsere Gemeinde ein Neues wirkt. Und dort, wo du damit gehen möchtest, lasst uns gemeinsam diese Fastenwoche halten und beten darum, dass sein Leben in unserer Mitte sichtbar wird. Eine Quelle sprudelndes, lebendiges Wasser. Ihr bekommt jetzt einen kleinen Zettel. Die Evi wird ihn mal links und rechts durch die Reihen geben. Mein Plan, ich faste. Wenn du fasten willst, kreuze was an. Es soll eine Erinnerung für dich sein. Du kannst dir ankreuzen, worauf du verzichten möchtest. Ich habe die Termine nochmal draufgeschrieben, die da stehen. Nähere Infos und weiter sind in der Wochengebetsmail. Es gibt leider keinen aktuellen Ausdruck der Gemeinden-News heute. Das ist ein Fehler im Detail gewesen. Wenn ihr das braucht, am Dienstagabend werden welche da sein. Das sind dann auch nochmal die einzelnen Termine und Informationen drauf. Und wir werden Folgendes machen. Wir verschicken jeden Tag eine kleine E-Mail mit Ermutigung an den, der das möchte. Wir werden nicht den Gemeinden-News-Verteiler nehmen und in die große, breite Welt hinausstreuen, sondern diejenigen, die es möchten. Schreibt eure E-Mail-Adresse drauf, füllt den Zettel aus und gebt ihn nachher bei mir ab, legt ihn hier vorne auf den Stuhl und dann werden wir für diese Zeit einen extra Verteiler haben für die, die sagen, und ich möchte beten und ich möchte fasten. Und wir werden Ermutigung dort weitergeben. Und ich bin gespannt, was Gott tun wird in unserer Mitte. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf das Ende des Gottesdienstes jetzt. dass der Herr mit seinem Segen uns hinausgehen lässt in diese Welt und dass er uns zutraut, dass wir das, was er uns geben möchte, weitergeben dürfen. In unserer unperfekten Art und Weise. Evi, darfst den Gottesdienst beenden.